Ein Dankeschön geht an Maris, Just Add Water, dem diesjährigen Sponsor des Tauchkistenwissen 2025. Zusätzlich für euch gibt es dieses Jahr im Tauchkistenwissen eine Verlosung, die ich gemeinsam mit Maris durchführe. Die Teilnahme ist super easy. Einfach den Maris Newsletter abonnieren und dazu unbedingt den Link in den Shownotes nutzen. Denn unter allen neuen Abonnentinnen und Abonnenten werden zwei mega geile Preise verlost. Zum einen das Upgrade meiner Lieblingsflossen, nämlich die Maris Avanti Quattro, sowie den Maris Regler Atlas Adjustable 62X. Alle weiteren Bedingungen findet ihr übrigens auch unten in den Shownotes. Hallo und herzlich willkommen bei Tauchen to go, deinem deutschsprachigen Podcast bei akutem Tauchweh. Mein Name ist Anja Kuschel und ich bin die Gastgeberin. Ihr findet mich übrigens auch auf Instagram als AK Scuba, sowie diesen Podcast unter Tauchen to go. Und nun viel Spaß mit dem Tauchkistenwissen. 2017 habe ich zum zweiten Mal in meinem Leben meine Zelte in Deutschland abgebaut und bin wieder ins Ausland gegangen. Es hat mich nach Caracas verschlagen und nach der Saison stand mein persönliches Highlight an. Meine erste Tauchsafari. Ich hatte mir damals überlegt, wenn ich 30 Jahre werde, möchte ich eine Safari machen. So für mich und als persönliches Geburtstagsgeschenk. Dann kam aber der Gedanke hoch, was ist, wenn da Menschen auf dem Boot sind, die mir vielleicht auf den Sack gehen, wo der Vibe nicht passt oder aber noch schlimmer, die absoluten Tauchprofis sind und dann aber gar nicht tauchen können? Ja, das habe ich einfach schon so oft erlebt, dass Menschen mit angeblich so vielen Tauchgängen auf dem Tacho schlechter tauchen als meine frisch gebackenen OVDler. Kurzerhand habe ich also entschlossen, eine eigene Geburtstagssafari zu machen und zack, waren wir 16 Menschen und ich hatte einen wunderschönen Geburtstag. Schon damals waren Menschen mit unterschiedlichen Leveln dabei. Von Anfängerinnen bis hin zu Instruktoren und Guides. Und an dieser Stelle möchte ich ganz ehrlich sein, und das sehe ich eben aus der heutigen Position, die ich so habe, die Tour war damals nicht so geil. Vor allen Dingen nicht für Menschen, die das erste Mal in Ägypten eine Safari machen. Es lag nicht an der Route, es lag nicht an den Menschen, die dabei waren, es lag auch nicht an den Tauchgängen an sich, sondern wirklich an den Guides. Wir hatten zum Beispiel einen Tauchgang, ich erinnere mich noch, Strömung ohne Ende, Brother Islands, Numidia, und wir mussten im Blauwasser zurück zum Schiff schwimmen. Wir sind nicht am Riff lang gegangen, sondern wir haben uns durch das Blauwasser prügeln lassen. Eine absolut dumme Idee. Wirklich, also unendlich dumm. Die Leute waren super schnell leer mit der Luft, mussten die Tauchgänge abbrechen, wir sind teilweise nach 25 Minuten hochgekommen. Richtig bescheuert. Und ich finde heute, dass der Guide und Bootsmanager sowieso ein Arschloch vom Herren war. Der war einfach widerlich und widerwärtig. Nicht nur, dass er immer krass gegafft hat durch seine Brille, die übrigens nicht blickdicht war und man es sehen konnte, sondern alle Sachen, die in der Buchung abgesprochen waren, musste ich echt extrem einfordern. Er ist mit den Gästen unglaublich unhöflich umgegangen und diese Gäste waren meine Freunde. Ich habe einfach gar keinen Bock gehabt auf den Typen, bin damals aber noch nicht so eingestanden für gewisse Dinge, weil ich eben, ja, erst 30 war, noch irgendwie jung, ich war noch nie in Ägypten, ich wusste nicht, wie es läuft. Und ich glaube so ein bisschen, dass die Fantouren heute, so wie der Vibe ist und der Gedanke, dass eben alle eine gute Zeit haben, eine fantastische Zeit haben und sich eben wohlfühlen sollen, sowohl unter Wasser als auch über Wasser, die Fantouren eben der Gedanke heute dort so ein bisschen, ja, die Grundlage gelegt wurde. Ein Platz, den wir angesteuert sind und der so ein bisschen für jede Safari, die irgendwie in Port Galib startet oder endet, ein Muss ist, war Elphinstone. Und hier hatte ich mein persönliches Glück. Ich durfte hier meinen allerersten richtigen Hai sehen. Also kein platter Engelhai, wie der auf den Kanaren immer so rumdümpelt oder rumliegt und chillt, sondern eben einen richtigen Hai. Wir sind ja auf 10 Meter tiefer gewesen. Ich hatte die Boje schon gesetzt und dann kam dieses wunderschöne Wesen einfach aus dem Blau, kam so ja auf 5 Meter entlang Richtung Boje und ist dann einfach an uns vorbei und ist dann abgezogen wieder Richtung Blauwasser. Es war traumhaft schön. Und genau diese Begegnungen sind es eben, die Elphinstone so ausmachen. Doch auf den Fantouren und auch so in den Gesprächen mit Menschen höre ich immer wieder, dass Leute ein ganz falsches Bild von diesem Platz haben oder in sich tragen. Dass sie dann auf dem Boot unendlich nervös sind oder sogar wirklich Angst haben vor diesem Spot, weil sie keine Ahnung, was für Horrorgeschichten von Elphinstone hören. Und ich bin der Meinung, dass alles Schnickschnack und Papalapap, denn wenn man eben vernünftig gebrieft wird, vernünftig vorbereitet wird, gute Guides hat, die wissen, was sie tun und ja, die Leute vernünftig mitgenommen werden, also nicht unter Wasser, das sowieso, sondern einfach gedanklich, dann ist dieser Platz ein wunderschöner Platz und dann kann man den wunderbar betauchen. Und an dieser Stelle möchte ich jetzt nicht weiter Worte verlieren über den Platz, sondern möchte das in den Worten von Linus Geschke machen. Denn Linus Geschke ist ein Autor und Schriftsteller. Er hat in seinem ersten Leben, so könnte man das fast sagen, viele Reisereportagen und Tauchberichte für unter anderem den Spiegel Online geschrieben, aber auch fürs Tauchmagazin und die damalige Unterwasser. Heute ist er ein noch erfolgreicherer Krimi-Autor und seine Bücher haben sogar dafür gesorgt, dass ich wieder das Lesen angefangen habe. Daher kommt hier nun ein Auszug aus seinem Buch über die Tauchplätze in Ägypten, in dem Fall Elphinstone. Ach ja, sollte ich vielleicht an der Stelle ansprechen, dass wir im nächsten Jahr im September noch einige Plätze für eine Ägypten-Südsafari haben, wo wir eben 11 Uhr noch anfahren. Mehr Infos dazu findet ihr übrigens unten in den Shownotes. Und dort findet ihr übrigens auch den Link zu Maris Newsletter für die Verlosung, für den Atemregler und die Flossen. Und zudem mein Tauch und Togo WhatsApp-Channel, in dem ich zu den verschiedensten Tauchplätzen hier im Tauchkistenwissen für dieses Jahr eben verschiedene Hintergrundbilder eurer Videos und Stories exklusiv mit euch teilen werde. Es sind rund 11 Kilometer, die das Festland oberhalb von Marsalam von einem länglichen Riff trennen, bei dessen Namensgebung ein britischer General und Vizekönig von Indien Pate stand. Elphinstone. Vor einem Jahrzehnt, als Ägyptens Süden noch nicht dicht an dicht mit Tauchbasen besiedelt war und nur wenige Safariboote von dort operierten, hatte Elphinstone einen Ruf wie Donnerhall, vergleichbar nur mit den Brother Islands. Dieser Ruf ist mittlerweile gründlich ruiniert. Durch ganze Taucherrudel, um die man hier kaum noch herumkommt, sowie durch Berichten in Tauchmedien, die aus dem 450 Meter langen Riff oftmals etwas machen wollen, was Elphinstone nicht ist und wohl auch nie war, nämlich ein gefährlicher Tauchplatz. Doch wer ohne Vorurteile hierher kommt und den Massen ein wenig aus dem Weg geht, wird an Elphinstone finden, was für küstenferne Riffe in Ägypten so typisch ist. Steilwandtauchen der Extraklasse. Der Charakter dieses Tauchplatzes ist ebenso vielschichtig wie die Bedingungen, die man hier vorfindet. Es gibt Tage mit mittelstarker Strömung und solche, an denen sich das Meer ganz still und friedlich gibt. Es gibt Tage, an denen man direkt mehrere Haie antrifft und solche, an denen sich kein einziger blicken lässt. Wobei letztgenannte leider deutlich in der Überzahl sind. Und es gibt Tage, an denen man fast alleine hier ist und solche, wo sich neben den ganzen Tagesbooten auch noch die Safarischiffe tummeln. Meistens am Freitag oder Mittwoch, wenn sie aus Port Galib ausgelaufen sind oder kurz vor ihrer Rückreise in den Hafen stehen. In Internetforen besonders beliebt ist auch die Frage, zu welchen Jahreszeiten man in Elphinstone die meisten Haie zu sehen bekommt. Ganz pauschal betrachtet sind März bis Mai immer gute Monate für Haisichtungen, wohingegen man von Anfang Juli bis Ende September eher schlechte Karten hat. Oktober und November gelten dann als idealer Zeitraum, um den Weißspitzen-Hochseehai vor die Maske zu bekommen. Doch dummerweise hält sich die Natur häufig nicht an pauschale Betrachtungsweisen, brauchen Taucher meist vor allem eines, nämlich Glück. Trösten mag dabei der Gedanke, dass Elphinstone auch ohne Haisichtungen allerhand zu bieten hat. Angefangen von seinen Fischschwärmen über den fantastischen Bewuchs bis hin zu den Durchbrüchen, die zwar von der Tiefe her außerhalb dessen liegt, was Sporttaucher in Ägypten noch erlaubt, aber dennoch zum Ziel vieler Pressluftjünger geworden ist. Besonders populär ist dabei der Torbogen im Südplateau, oft auch The Arch oder Sarkophag genannt. Sein deutlich kleineres Pendant im Norden dagegen ist nur wenigen Rotmeerkennern bekannt. Das Tauchen am Südplateau. Wie kreischende Wildschweine auf Ecstasy jagen sie über die Oberfläche. Zodiacs und Speedboote, deren Fahrer die Taucherrudel absetzen und später wieder einsammeln. Ein Grund mehr, schnell abzutauchen und sich direkt auf das Plateau zu begeben, welches in 18 Meter Tiefe am südlichen Ende des Riffs beginnt. Schon jetzt erkennt man den außergewöhnlichen Korallenbewuchs und Fischreichtum, den Elphinstone zu bieten hat. Weichkorallen in Pastellgrün und Rot, Steinkorallen, über denen orangefarbene Juwelenbarsche stehen und Hartkorallen, über die Trompeten und Falterfische hinwegziehen. Die Riffzunge zieht sich langsam in die Tiefe. Schnapper stehen in Gruppen zusammen. Aus den Spalten und Einkerbungen schauen Riesenmoränen heraus. Meerbarben in Silber und Blau begleiten fast jeden Tauchgang. Dabei sollte man den Blick auch öfter mal ins Freiwasser schweifen lassen. Überraschungen gibt es immer wieder. 2009 war auf dem Südplateau regelmäßig ein großer weiblicher Tigerhai zu Gast. 2010 kam es häufiger zu Sichtungen von Mantarochen mit bis zu 4 Meter Spannweite. Im selben Jahr habe ich das Elphinstone Riff in einem Tauchmagazin einmal das Janusriff genannt. Und dieser Vergleich gefällt mir immer noch. Denn der Gott aus der römischen Mythologie passt nicht nur wegen seiner Doppelgesichtigkeit so gut zu diesem Spot, er ist auch der Gott der Ein- und Ausgänge, der Türen und Tore. Und der spektakulärste Durchbruch liegt unter dem Südplateau, kurz hinter einer Stelle, wo das Riff auf der Westseite eine tiefe Einkerbung aufweist. Es ist ein Loch im Riff, mehrere Meter breit, halbkreisförmig 53 bis 60 Meter unter der Wasseroberfläche gelegen. Ein paar Meter Wegstrecke durch das Riff hindurch, wobei an einem Block auf dem Boden, dessen Form grob an einen Sarkophag erinnert und der dem Durchbruch zu seinem Spitznamen verhalf. Und darum der ganze Aufwand? Ja, denn was in der Beschreibung jetzt so nüchtern klingt, hat in der Realität eine Anziehungskraft, der man sich nur schwer entziehen kann. Heilig nannte eine Kollegin einmal den Anblick, wenn man in den Vormittagsstunden von Westen her in den Bogen eintaucht, während die im Osten stehende Sonne das Meer im Durchbruch wie eine überdimensionale Lampe zum Leuchten bringt. Beim Auftauchen an der Ostseite kann man dann noch den farbenprächtigen Bewuchs bewundern, bevor ein paar Meter höher wieder das Plateau erreicht ist und es zurück zum Riff geht. Auch erfahrene Taucher mit einer dementsprechenden Ausbildung sollten diesen Tauchgang nur dann anstreben, wenn keine Strömung vorhanden ist. Andernfalls wird der Rückweg zum Riff über das Plateau hinweg anstrengend und kräfteraubend. Kurz bevor man das eigentliche Riff erreicht, findet man in rund 18 Meter Tiefe noch eine Gedenktafel auf Plexiglas, die einem noblen Gönner dankt, der 14.000 Euro für neue Bojen und den Riffschutz gespendet hat. Um die Tafel herum ein Trümmerfeld aus zerbrochenen Korallen, meist hervorgerufen durch Hobbyfotografen, denen das Festhalten der Tafel auf dem Speicherschip über jede Form der Terrierung ging. Riffschutz Paradox. Tauchen am Nordplateau. Noch beliebter als die Variante im Süden ist bei vielen Tauchern ein Abstieg über das Nordplateau, welches in mehreren Stufen von 6 bis auf über 40 Meter Tiefe abfällt. Hier sind auch die Chancen auf Großfischsichtungen am besten. Insbesondere dann, wenn man die in gut 40 Meter Tiefe liegende Kerbe im Plateau erreicht, hinter der sich nochmals ein kleiner Erg erhebt und in der man mit ein wenig Glück auf ruhende Weißspitzenrifaie trifft. Kurz bevor die Kerbe erreicht ist, weisen auf der Westseite drei dicht beieinander stehende Gorgonen auf den zweiten Durchbruch hin. Direkt neben ihnen führt in 51 Meter Tiefe ein Einschnitt ins Riff, der auf den ersten Blick nicht als Durchbruch zu erkennen ist. Es geht kurz geradeaus, dann ein wenig höher und auf der anderen Seite wieder hinaus. Zusammengerechnet ein Weg von nur gut 4 Meter Länge, der jedoch außerhalb der in Ägypten geltenden Regeln als Sporttaucher liegt. Vom Plateau aus treibt einen die meist aus Nord kommende Strömung automatisch wieder in Richtung des Riffs zurück. Welche Seite man dabei wählt, ist zweitrangig. Fotografen können sich ganz nach der Sonne richten, am Vormittag besser die Ost- und am Nachmittag lieber die Westseite. Die Riffwände sind, vor allem in den flachen Bereichen, über und über mit Einschnitten, Kerben und kleinen Vorsprüngen versehen. Prächtig bewachsen und extrem fischreich. Neben den Brother Islands und Daedalus gibt es nur wenige Spots, die eine solche Anzahl von Weichkorallen vorweisen können wie Elphinstone. Jeder Meter ist ein Fest für biologisch interessierte Taucher, die, um alles besser genießen zu können, nicht tiefer als 20 Meter abtauchen müssen und so jede Menge Zeit zum Bestaunen der Vielfalt gewinnen. Und wo Weichkorallen sind, da sind meist auch Schildkröten nicht fern. Die gepanzerten Meeresbewohner trifft man hier mit einer solchen Regelmäßigkeit, dass sich alleine dafür der Ausflug nach Elphinstone schon gelohnt hat. Es fällt schwer, den Blick von der Riffwand zu lösen und ab und zu mal ins Freiwasser zu schauen. Dort ziehen zeitweise Makrelenschwärme vorbei, lassen sich Hundezahn-Thunfische blicken und riesige Schwärme von Fossilieren, die sich oftmals zu gigantischen Trauben zusammenfinden. Sobald man dann die Ankerleine der ersten Boote wieder erreicht hat, wird der Blick ins Blaue sogar zur Pflicht. Wenn, dann findet man ihn meistens hier, den Longimanus oder Weißspitzenhochseehai. Bis zu 4 Meter groß kann dieses Geschöpf werden. Auch wenn die meisten der in Elphinstone gesichteten Exemplare maximal 2,5 Meter Länge erreichen. Und der Longimanus ist kein Hai wie jeder andere. Aussehen und Verhalten machen ihn einmalig. Bräunlich-grau schimmert seine Oberseite. Der Bauch kommt in einem dreckigen Weiß daher. Sowohl Brust wie auch Rückenflosse sind abgerundet und mit weißen Spitzen versehen, was dem Hai zu seinem unverwechselbaren Erscheinungsbild verhilft. Jacques-Yves Cousteau nannte den Longimanus einst häuptlinglange Flosse. Und wer dem Weißspitzen-Hochseehai unter Wasser begegnet, versteht auch schnell warum. Wie auf Tragflächen kommt er daher. Die großen Brustflossen leicht nach unten gerichtet. Keinerlei Nervosität strahlt der Räuber dabei aus. Keine Hektik liegt in seiner Bewegung, keine Scheu. Ganz im Gegenteil. Die Natur des Longimanus ist geprägt durch seine große Neugier. Eine Neugierde, die manchem Taucher auch oft zu viel werden kann. Denn beim Häuptling lange Flosse können sich Taucher auf hautnahe Begegnungen gefasst machen. Bis hin zu einem Stupser, bei dem der Hai wohl schauen will, aus welchem Stoff dieses blubbernde Wesen gemacht ist. Haie haben schließlich keine Hände, um fühlen zu können. Dies ist schlicht und einfach ihre Art, das Gegenüber abzutasten. Sind Begegnungen mit einem Longimanus deshalb gefährlich? Grundsätzlich lässt sich diese Frage sicher verneinen, wenn man die Anzahl der Taucher nimmt, die Kontakt mit einem Longimanus hatten und diese durch die wenigen dabei entstandenen Unfälle teilt. Dann sind die Gefahren wohl selbst von Pessimisten als sehr überschaubar einzuordnen. Allerdings sollte man den Weißspitzen-Hochseehai auch nicht mit einem Kuscheltier verwechseln. Er ist ein großer Räuber, der kaum natürliche Feinde kennt. Und wie bei jedem Raubtier, welches dem Menschen potenziell gefährlich werden kann, sollte man ihm mit Respekt begegnen. Wenn sich bei Begegnungen das Verhalten des Hais ändert, er aggressiver oder hektischer wird, ist ein geordneter Rückzug im Zweifelsfall immer noch die bessere Alternative. Ansonsten jedoch können Taucher diese Begegnung einfach genießen. Begegnungen mit einem König der Meere, dessen Bestände durch Fischerei und gezielte Jagd immer stärker bedroht sind und die nachfolgenden Generationen vielleicht schon nicht mehr erleben können.
Und das war's auch schon wieder mit Tauchen to go, deinem deutschsprachigen Podcast bei akutem Tauchfieber. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!